Herzlich willkommen zum CZV-Podcast. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast.
Ja, Best Ever heißt die Serie. Es geht um Beziehungen. Und Beziehungen, das ist ein Thema, was jeden von uns betrifft. Jeder von uns hat irgendwelche Beziehungen. Und heute geht es um eine Art von Beziehung, die erst recht jeden von uns betrifft, nämlich um Familie. Wir alle haben Familie. Egal wie deine Lebenssituation ist, wir haben Familie. Und Familie wird immer, wirklich immer die wichtigste Beziehung in deinem Leben sein zu irgendwelchen Menschen. Ja, zu deinen Eltern, Geschwistern, Ehepartner, Kinder, was auch immer. Dieses ganze große Paket, all das gehört zu diesem Thema Familie hinein. Und ich bin froh, dass ich den Abschluss machen darf, weil dann kann ich einfach auch verweisen auf die Predigten, die vorher waren. Also Freunde gab es, Ehe hatte Markus gemacht. Also wenn ihr das nicht mitbekommen habt, das müsst ihr alles nachhören oder könnt ihr, ihr solltet, müssen tut ihr nicht. Und dann denke ich, habt ihr dieses ganze Paket. Aber heute Familie, und es geht darum, wie unsere Familie einfach eine gute Familie wird. Und bevor ich jetzt so richtig loslege, würde ich gerne nochmal beten. Jesus, wir danken dir. Wir danken dir für deine Gegenwart. Wir danken dir dafür, dass wir merken durften, schon in der Lobpreiszeit, einfach vom ersten Moment dieses Gottesdienstes, schon als wir hier reingekommen sind, du bist da. Und dieser Sonntagmorgen ist was Besonderes. Du hast was Besonderes vor. Und ich bete, dass du jeden Einzelnen von uns berührst, dass du zu uns redest, dass du an uns wirkst. Und Herr, wir wollen unser Herz öffnen, wirklich unser Herz weit für dich öffnen, für dein Reden, für dein Wirken. Amen. Familie. Was ist eigentlich Familie? Ich habe euch ein Bild mitgebracht, nämlich dieses da. Viele Hände, unterschiedliche Generationen, Männer, Frauen, schön bemalt mit einem roten Herz. Also, was soll das ausdrücken? Das soll ausdrücken, Familie, das ist ein Raum, in dem besonders enge Beziehungen gelebt werden, und zwar über Generationen hinweg. Deswegen habe ich dieses Bild ausgesucht. Familie ist enorm wichtig. Sie ist enorm wichtig, damit auch sich in unserem Leben oder in dem Leben unserer Kinder so ein Urvertrauen entwickeln kann. Hirnforscher haben festgestellt, dass es für die Entwicklung unseres Gehirns einen Unterschied macht, ob Kinder in liebevollen Beziehungen aufwachsen oder eben nicht. Und es stimmt wirklich. Kinder, die Liebe spüren, die entwickeln sich anders, sie entwickeln sich besser, sie entwickeln sich schneller, sie entwickeln sich gesünder. Aber noch etwas stimmt. Es gibt keine perfekte Familie. Ich will es mal auf den Punkt bringen. Wir alle kommen aus mehr oder weniger kaputten Familien. Und damit will ich dir nicht irgendwie zu nahe treten, damit will ich nicht irgendwie deine Familie beleidigen oder so, nichts liegt mir ferner. Aber wir alle haben Familiengeschichte, die nicht nur positiv ist. Und ja, es gibt die Familien, wo es ziemlich gut läuft, aber sorry, perfekt läuft es auch da nicht. Und dann gibt es Familien, die sind am anderen Ende dieser Skala, da läuft wirklich alles schief. Und irgendwie in dieser Bandbreite bewegen sich alle unsere Familien. Wirklich perfekt ist keine, auch deine nicht. Und gerade für mich als Papa von zwei Kindern ist es ein besonderer Schmerz, weil ich mir ja wünsche, dass meine Familie sich so entwickelt, dass es wirklich gut ist und dass es gut für meine Kids ist. Und letztlich wünsche ich mir ja die perfekte Familie. Das ist ja das, was ich will. Ich wünsche mir, dass es in unserer Familie nur Liebe gibt. Ich wünsche mir, dass da nie Streit ist. Ich wünsche mir, dass ich nie ungeduldig bin. Ich wünsche mir, dass ich nie genervt bin von meinen Kindern und die auch nie von mir genervt sind. Passiert auch alles nie, ja? Ich bin niemals ungeduldig, könnt ihr euch sicher vorstellen. Wie gesagt, ich kenne deine Familiensituation nicht. Und vielleicht hast du dich einigermaßen versöhnt mit deiner Familiensituation. Aber vielleicht ist es auch so, dass dich deine Familie regelmäßig so richtig herausfordert. Aber warum ist das so? Ich möchte mit euch heute eine Familie anschauen, die unser aller Familienleben prägt. Es ist die erste Familie, die es überhaupt gab. Und meine Frage wird sein, gibt es da Dinge, die was mit uns zu tun haben? Gibt es da Dinge, die uns heute beeinflussen? Und was können wir lernen? Was ist damals schiefgegangen und wo haben wir vielleicht eine Chance, irgendwas zu lernen? Was ist die Lösung, damit unsere Familien wirklich so ein Schutzraum sind für unsere Kinder, in dem sich unsere Kinder wohlfühlen und wir Erwachsenen auch? Also das ist ja das, was man sich wünscht. In der Bibel lesen wir, dass am Anfang die Menschen im Garten Eden in perfekten Beziehungen lebten. Sie hatten das perfekte Leben. Sie waren glücklich, lebten miteinander, einfach perfekt, perfekt mit Gott, perfekt untereinander. Ja klar, es waren noch nicht so viele, ich weiß, aber trotzdem, das war damals erstmal perfekt. Es gab keinen Streit, keine Wut, keinen Zorn, keine Traurigkeit, keine Missgunst, keine Minderwertigkeit, kein was auch immer. Es gab einfach nichts Negatives in dieser ersten Familie bei Adam und Eva. Bis die Stimmung plötzlich kippte. Die Schlange kommt. Und die Schlange ist ein Bild für den Teufel, der versucht, unser Leben zu zerstören. Und er fängt an zu lügen. Das ist übrigens das, was der Teufel immer macht. Er lügt immer. Die Bibel bezeichnet ihn als Vater der Lüge. Er fängt an zu lügen und sagt, hat Gott wirklich gesagt, du darfst von keinem der Bäume essen? So sagt er zu der Frau. Das ist doch gemein, total unfair. Und die Frau sagt, nein, wir dürfen von allen Bäumen essen. Uns geht's total gut hier, wir dürfen machen, was wir wollen. Es ist prima hier, Gott ist so großzügig, so gut. Das Einzige, da ist dieser eine Baum, von dem sollen wir nicht essen. Wenn wir das tun, dann werden wir sterben. Und die Schlange sagt, ach Quatsch, so ein Unsinn, hast du völlig falsch verstanden. Nein, wenn du davon isst, dann wirst du wie Gott sein. Dann wird's richtig toll. Und die Frau überlegt und dann nimmt sie diese Frucht und isst. Und sie gibt ihrem Mann und beide essen davon. Und an dieser Stelle beginnt das Problem. Was kommt als erstes in diese Familie hinein? Als erstes kommt Scham in diese Familie hinein. Eben war alles noch perfekt und jetzt kommt Scham. Lasst uns in die Bibel reinschauen, 1. Mose 3, die Verse 7 bis 10. Plötzlich gingen beiden die Augen auf und ihnen wurde bewusst, dass sie nackt waren. Hastig flochten sie Feigenblätter zusammen und machten sich daraus einen Lendenschurz. Am Abend, als ein frischer Wind aufkam, hörten sie, wie Gott, der Herr, im Garten umherging. Next, weiter. Ängstlich versteckten sie sich vor ihm hinter den Bäumen. Aber Gott, der Herr, rief, Adam, wo bist du? Adam antwortete, ich hörte dich im Garten und ich hatte Angst, weil ich nackt bin. Darum habe ich mich versteckt. Soweit mal. Die beiden, Mann und Frau, verstecken sich. Sie verstecken sich, weil sie sich schämen. Sie schämen sich vor Gott und sie schämen sich auch voreinander. Und natürlich gibt es eine gesunde Scham. Gar keine Frage. Sozusagen auch ein Schutzraum. Ich bin super froh, dass ihr heute alle gut angezogen seid. Danke. Es ist sehr gesund, das so zu tun, ja? Aber es gibt auch eine ungesunde Scham, wenn wir nämlich Dinge voreinander und auch vor Gott anfangen zu verstecken. Und diese Scham, die ist nicht gut. Und ich behaupte einfach mal so, jeder von uns hat irgendwo eine Leiche im Keller. Jeder von uns hat irgendetwas, wo wir sagen, wenn das jemand wüsste, das wäre richtig, richtig, richtig mies. Wenn, kleines Gedankenexperiment. Mal angenommen, ich würde dich jetzt hier nach vorne rufen und du müsstest die schlimmste Sache aus deinem Leben erzählen. Was fällt dir gerade ein? Das Allerschlimmste, das Allerpeinlichste, ja? Hat jeder was? Wer mag? Nee. Also wo kriegst du jetzt so richtig kalte Füße bei diesem Gedanken? Wo denkst du, bloß gut, dass das keiner weiß, dass es keiner mitgekriegt hat? Wir alle haben Dinge, die wir vor Gott und vor anderen Menschen verbergen, verstecken wollen. Einfach, weil wir uns schämen, weil da Scham ist in unserem Leben. Und vielleicht ist das was wirklich Schlimmes, aber ganz oft sind es wirklich nur Kleinigkeiten. Irgendwelche Kleinigkeiten, die aber für dich so unglaublich groß sind. So groß eben, dass du es verstecken willst, dass du nicht möchtest, dass das sichtbar ist. Und das sind oft irrationale Geschichten. Scham ist überhaupt nicht logisch, überhaupt nicht. Und dann setzen wir Masken voreinander auf und versuchen etwas darzustellen, was wir gar nicht sind. Ich will ein kleines Experiment mit euch machen. Ich bin Christ. Ich liebe Jesus, ich will mit ihm durch mein Leben gehen, ich will ihn ehren mit meinem Leben, ich will ihm immer ähnlicher werden. Das ist so mein Wunsch. Wer von euch würde das auch sagen? Mal bitte kurz melden. Ja? Wer folgt Jesus, lebt mit ihm, möchte gerne bis ans Ende seiner Tage mit Jesus gehen? Okay, super. Dankeschön. Kleiner Einschub. Ich will euch was sagen. Ja, ich bin Christ. Ich lebe mit Jesus, ich will ihn ehren, aber ich habe, seitdem ich Christ geworden bin, tatsächlich schon gesündigt. Und ich bin Pastor seit einigen Jahren. Und ich habe auch, seitdem ich Pastor bin, schon gesündigt. Und wenn ich in die letzte Woche zurückschaue, diese Woche ehrlich betrachte, dann merke ich, ich habe auch in der vergangenen Woche gesündigt. Habe Dinge getan, die einfach nicht gut waren. Und vielleicht auch heute schon. Eigentlich will ich das nicht. Ich möchte nicht, dass in meinem Leben solche negativen Dinge drin sind. Überhaupt nicht. Ist nicht mein Wunsch. Aber sie sind da und ich möchte nicht, dass es jemand mitkriegt. Ich versuche es zu verstecken. Versuche es zu verbergen. Und jetzt weiter mein Experiment. Meine Frage richtet sich jetzt nur an die, die sich gerade schon gemeldet haben. Ja? Bitte nur die. Also an die Christen unter uns. Wer von euch hat schon gesündigt, seitdem er Christ geworden ist? Lasst mal die Hände oben. Guckt euch mal bitte um, ja? Merkt ihr was? Hey, wir sitzen alle in einem Boot. Uns geht's allen genauso. Ja, egal ob gelogen, gestohlen, Pornos geguckt, wütend geworden, geizig gewesen, was auch immer, ja? Irgendwelche Dinge sind in unserem Leben, die einfach nicht gut gelaufen sind. Und ich finde das echt krass. Und wir haben gerade gesehen, es betrifft ganz, ganz viele von uns, es betrifft alle von uns. Der Teufel will dir immer einreden, dass du der Einzige bist, dem das passiert. Niemand macht das. Niemand ist so schlecht wie du. Aber wenn wir gerade gesehen haben, alle haben sich gemeldet. Oder fast alle jedenfalls. Du bist nicht alleine. Wir sitzen alle im gleichen Boot. Du bist nicht der Einzige. Scham sagt, du bist der Einzige. Du bist der Einzige, der das nicht gebacken kriegt. Du bist der Einzige, der das immer wieder falsch macht. Aber wir alle erleben das. Wir alle bauen Mist. Wir alle sündigen. Und wir werden schuldig vor Gott und vor anderen Menschen. Scham will sich verstecken. Habt ihr schon mal mit einem 2-3-jährigen Kind Verstecken gespielt? Es ist super. Ja, also ganz toll ist ja das hier. Du siehst mich nicht. Ja? Wenn sie dann ein bisschen älter werden, merken sie, das klappt nicht. Aber dann verstecken sie sich hier hinter so einem Stativ. Ja? Du siehst mich überhaupt nicht. Und du spielst es natürlich mit so einem kleinen Kind, weil, ja, das ist halt so. Und du stehst da und rufst, wo bist du denn? Ich sehe dich gar nicht. Guckst nur in die andere Richtung und machst dir diesen Spaß mit. Aber Leute, aus diesem Stadium sollten wir doch eigentlich raus sein, oder? Also, dass wir uns in unserem realen Leben so verhalten, uns so verstecken wollen, das ist ja wie bei Adam und Eva, ja? Die verstecken sich hinter den Bäumen. So ein Baum? Versuch mal, dich hinter einem Apfelbaum zu verstecken. Also, die Apfelbäume bei uns im Garten, die haben nicht so einen Stamm, dass ich mich dahinter verstecken könnte. Funktioniert irgendwie nicht. Aber was hat das denn mit Scham zu tun? Scham ist ein Problem von dir und von mir. Scham ist ein Problem in unseren Familien. Scham wird über Generationen weitergegeben, immer an die nächste Generation weiter. Und es gibt so eine richtige Familienschamkultur. Darüber spricht man nicht. Das darf niemand erfahren. Es gibt Fragen, es gibt Themen in deiner Familie, die solltest du nicht ansprechen. Und das ist in jeder Familie irgendwie etwas anderes. Aber es gibt Themen, darüber redet man nicht. Und es gibt Dinge, die passieren in der Familie und es wird dir eingeschärft, das darf niemand außerhalb der Familie erfahren. Das bleibt aber unter uns. So funktioniert Scham. Das ist unsere Sache. Und so tradieren wir Scham, geben sie weiter und entwickeln eine Schamkultur. Und das Perverse bei Scham ist, dass Scham dich immer alleine lässt. Weil du kannst ja nicht drüber reden. Geht ja nicht. Du kannst Scham nicht verarbeiten, weil du nicht darüber reden darfst. Und das macht sie so gefährlich. Wir schämen uns für alle möglichen Dinge, ja? Alles Mögliche. Für Sünde, die wir getan haben. Wir schämen uns für irgendwelche Dinge, die passiert sind. Und das ist ja noch irgendwie unlogischer, aber Scham ist eben nicht logisch. Ich habe als Kind mal versucht, ich muss so im Grundschulalter gewesen sein, ich habe mal mir ein Blatt Papier genommen, ja, so ein A4-Blatt, einfach so, und dann habe ich mir das größte Messer, was wir im Haushalt hatten, geholt. Und dann wollte ich damit das Papier teilen. Aber nicht hinlegen und teilen. Ich meine, das kann ja jeder, ja? Nein, ich habe dieses Papier so genommen und dann das Messer mit der größten Klinge, was wir hatten, das habe ich genommen und habe das da durchgehauen. Fand ich sowas von toll, ja? Ja, dann war das Papier ja nur noch halb so groß. Dann habe ich es wieder genommen und habe es durchgehauen. Dann war das Papier nur noch halb so groß und ich habe es durchgehauen. Ihr seht, was passiert, wenn man das macht, ja? Also das wird ja immer kleiner. Wenn man es jeweils in der Mitte teilen will, dann kommt das Messer den Fingern immer näher, ne? Und irgendwann war das Blatt Papier irgendwie so groß und ich nahm das Messer und habe so richtig ausgeholt und habe mir richtig schön den Zeigefinger gehackt. Hat geblutet wie sonst was. Und meine Eltern waren natürlich nicht da, sonst hätte ich ja den Blödsinn auch nicht gemacht, ist ja ganz klar. Ich habe dann die Hautklappe, das Stück da einfach wieder umgeklappt, dann Pflaster drauf geklebt, schön dick irgendwie. Und dann habe ich versucht, es vor meinen Eltern zu verstecken. Ist gar nichts passiert. Ja, also völlig blöd. Aber genau so funktioniert Scham. Das ist Scham. Ich habe mich geschämt für meine Dummheit, diesen Blödsinn gemacht zu haben und meine Unfähigkeit, da genau zu zielen, ja? Naja, aber wir kennen das alle in unserem Leben. Und wir alle gehen genau so um mit Dingen, die schieflaufen in unserem Leben. Wir schämen uns, wir verstecken diese Dinge, wir machen ein Pflaster drauf und wir hoffen, dass es irgendwie keiner merkt. Ja, ist nichts passiert. Alles gut. Super. Und dabei wird Scham immer größer, wenn wir sie verstecken. Sie engt uns ein und es baut sich eben so eine Kultur der Scham auf über Generationen hinweg. Ja, und was mache ich jetzt damit? Was mache ich mit dieser Scham? Die Antwort finden wir im letzten Buch der Bibel, Offenbarung 3, Vers 18. Da lesen wir: Darum solltest du dich endlich um den wahren Reichtum bemühen, um das reine Gold, das im Feuer geläutert wurde. Nur dieses Gold macht dich reich und nur von mir kannst du es bekommen. Lass dir auch die weißen Kleider von mir geben, damit du nicht länger nackt dastehst und dich schämen musst. Kauf dir Augensalbe, die deine blinden Augen heilt. Gott sagt hier, dass er den wahren Reichtum, das wahre Leben für uns hat, dass er uns das schenken möchte, ja? Und dass er uns weiße Kleider anziehen möchte, damit wir uns eben nicht mehr schämen müssen. Weißt du, Gott kennt doch unsere Schuld. Er kennt deine und meine Schuld. Er weiß ganz genau, wie es in unserem Leben aussieht. Und deswegen kam Jesus auf diese Welt. Deswegen ist Jesus ans Kreuz gegangen und ist am Kreuz für dich und mich gestorben. Das ist der Punkt. Darum geht's. Da hat er das alles auf sich genommen. Wir dürfen mit unserer Schuld zu ihm kommen. Wir brauchen sie nicht zu verstecken, sondern wir dürfen damit zu ihm kommen und uns von ihm befreien lassen. Jesus sieht unser ganzes Leben. Es macht keinen Sinn, wenn wir versuchen, uns vor ihm irgendwie zu verstecken. Er lädt uns ein, dass wir zu ihm kommen und dass wir uns von ihm beschenken lassen. Und er kleidet uns neu ein. Er schenkt uns eine neue Gerechtigkeit. Seine Gerechtigkeit ist jetzt unsere Gerechtigkeit. Und diese Gerechtigkeit, die dürfen wir anziehen wie ein Mantel, der uns total einhüllt. Was weiß ich, stell dir einen langen Mantel vor. Weiß nicht, von mir aus einen langen Bademantel oder sowas. Ja, so komplett, da bist du völlig umhüllt. Das ist die Lösung. Und all das tut Jesus und er beschenkt uns. Er beschenkt dich, er beschenkt mich. Und nicht, weil wir so toll sind, nicht, weil wir es uns verdient hätten, sondern er tut das einfach, weil er uns liebt, weil er dich und mich liebt. Ja, und wie können wir das bekommen? Wie geht das? Einfach, indem wir es im Glauben annehmen. In Römer 4, Vers 24 und 25 lesen wir: Auch wir sollen Gottes Anerkennung finden, denn wir vertrauen ihm, der unseren Herrn Jesus Christus von den Toten auferweckt hat. Jesus wurde in den Tod gegeben, um unsere Sünde zu tilgen. Er wurde auferweckt, damit wir vor Gott bestehen können. Gott will unsere Schuld, unsere Scham darüber wegnehmen. Das ist das Erste. Also Scham kam durch die ersten Menschen in das Leben von uns Menschen hinein und Gott möchte sie wegnehmen. Das Zweite, was damals hineinkam in das Leben von Menschen, damals bei Adam und Eva, das war Anklage. Anklage kam in das Leben der Menschen hinein. Wer von euch hat Geschwister? Wer hat Kinder? Mehrere Kinder? Okay. Dann kennt ihr folgende Geschichte. Es ist ein Streit da von Kindern. Und dann, was hört man? Er hat angefangen. Sie hat mich geschlagen. Warum hast du geschlagen? Ja, hat mich geärgert. Warum hast du deinen Bruder geärgert? Ja, er hat mich gehauen. Er war so gemein zu mir. Hin und her gehen die Beschuldigungen und die Anklage letztlich. Irgendwer ist immer schuld. Aber ich bin es natürlich nicht. Niemals. Anklage kommt in unser Leben hinein, weil immer irgendjemand anderes schuld ist. Und das war bei Adam und Eva auch so. Wie kam die Anklage in die Welt? Wir lesen es, 1. Mose 3, 11 bis 13. Gott fragt, wer hat dir gesagt, dass du nackt bist, fragte Gott. Hast du etwa von den Früchten gegessen, die ich euch verboten habe? Adam versuchte sich zu rechtfertigen. Die Frau, die du mir gegeben hast, ist schuld daran. Sie reichte mir eine Frucht von dem Baum, deswegen habe ich gegessen. Was hast du bloß getan? Wandte der Herr sich an die Frau. Die Schlange hat mich dazu verführt. Nur wegen ihr habe ich die Frucht genommen, verteidigte sie sich. Die Schlange, die war so süß. Die hat mich so lieb angeguckt und wollte unbedingt, dass ich die Frucht esse. Also ich fühle mich erinnert an den Film Dschungelbuch, ja? Glaube mir, hör auf mich. Ihr kennt das, ja, wo die Augen so schön gegensätzlich rollen. Ich kann's leider nicht. Die Schlange, die war so lieb, da musste ich einfach essen. Und besonders krass finde ich ja Adam. Adam, der kriegt es hin, in einem Satz gleich zwei Personen anzuklagen. Ist euch das aufgefallen? Die Frau, die du mir gegeben hast. Ja, also seine Frau ist schuld und Gott ist schuld, weil die Frau hat ihm die Frucht gegeben und Gott hat ihm die Frau gegeben. Na super. Das ist dieser Reflex, den wir in uns tragen. Anklage. Irgendeiner muss schuld sein, wenn irgendwas passiert. Und das ist so paradox und immer wieder in unserem Leben. Vor ein paar Tagen habe ich Crepe gemacht. Dafür brauche ich warme Milch für den Teig. Warme Milch, Milch in eine Tasse rein, Mikrowelle, Tasse rein. Ja, beim Reinstellen bin ich irgendwie angestoßen und habe die ganze Milch verschüttet. Es war eine große Tasse, ungefähr ein halber Liter Milch. So Milch in die Mikrowelle, raus aus der Mikrowelle. Lassen wir es, ja? Wer hat denn eigentlich diese Mikrowelle so gebaut, dass man da anstoßen kann und das passieren kann? Der Reflex ist einfach, wer ist schuld? Wer hat's gemacht? Irgendeiner ist ja schuld, aber ich doch nicht. Ich habe mich doch nicht so dämlich angestellt, dass ich dann mit der Tasse angestoßen bin. Ihr versteht, was ich meine, oder? Und das ist bei allen Themen so. Bei den kleinen Themen und bei den großen. Immer wieder klagen wir an. Wir klagen unsere Eltern an. Wenn mein Vater nicht so viel gearbeitet hätte, sondern mehr zu Hause gewesen wäre. Wenn meine Mutter nicht irgendwas gemacht hätte oder wenn sie besser gekocht hätte. Oder wenn meine Großeltern doch was auch immer. Wenn ich nur bessere Lehrer gehabt hätte, dann hätte ich einen viel besseren Schulabschluss gemacht. Also das höre ich ja immer wieder von Schülern, ja. Die Arbeit, die der Lehrer geschrieben hat, die hat schreiben lassen, die ist so schwierig gewesen. Unglaublich. So Unverschämtheit, was der alles wissen wollte. Solche blöden Fragen zu stellen. Nicht ich habe zu wenig gelernt oder sowas oder ich habe mich nicht gut auf die Arbeit vorbereitet. Nein, der Lehrer hat so eine blöde Arbeit geschrieben. Wenn mein Chef nicht damals jemand anderen befördert hätte, sondern mich, dann würde es mir heute viel besser gehen, dann hätte ich mehr Einkommen und so weiter, ja? Irgendeiner ist immer schuld an der Misere deines Lebens. Das ist so der Reflex, den wir haben. Anklage. Und dieser Reflex beginnt ganz am Anfang und er verseucht unsere Familien. Immer wieder. Aber was machen wir damit? Ich meine, wir können ja nicht einfach sagen, Schwamm drüber. Was machen wir denn mit der Schuld, die da ist? Und ich rede ja jetzt nicht von verschütteter Milch, sondern ich rede von Schuld. Von Dingen, die man dir angetan hat oder die du anderen angetan hast. Was ist da mit Anklage? Wie gehen wir damit um? Da gibt's zwei Extreme. Das eine ist, alle anderen sind schuld. Und dann gibt's Menschen, die fallen in die andere Richtung, ins andere Extrem. Die sagen, ich bin schuld an allem. An allem bin ich schuld. Ist alles meine Schuld. Und beides ist genau dasselbe Problem. Anklage und Selbstanklage sind nur zwei Seiten einer Medaille. Und wie werden wir das los? Nun, wir werden es los am Kreuz, wieder. Ja, wir werden es los am Kreuz. Das Kreuz zeigt uns, dass es da wirklich ein Problem gab. Wenn doch Gott in Jesus auf diese Welt kommen musste und Jesus für unsere Schuld und Sünde sterben musste, dann muss es doch irgendwie ein Problem gehabt haben. Am Kreuz können wir es loswerden. Dahin können wir es bringen. Wenn Jesus für unsere Schuld stirbt, dann schafft er da Gerechtigkeit für uns und die Anklage muss nicht mehr mit in unserem Leben drin sein. Wir können die Anklage loswerden. In Offenbarung 12, Vers 10 lesen wir: Jetzt hörte ich eine gewaltige Stimme im Himmel rufen: Nun hat Gott den Sieg errungen. Er hat seine Stärke gezeigt und seine Herrschaft aufgerichtet. Alle Macht liegt in den Händen dessen, den er als König auserwählt hat und eingesetzt hat. Jesus Christus. Denn der Ankläger ist gestürzt, der unsere Brüder und Schwestern Tag und Nacht vor Gott beschuldigte. Der Teufel ist der Ankläger. Und er sagt dir immer wieder: So kannst du das nicht machen. So kannst du nie zur Gemeinde gehören. So kannst du sonntags nicht in Gottesdienst gehen. Du musst erst mal irgendwie besser werden. Wenn das rauskommt, das kannst du nie jemandem erzählen, sagt der Ankläger. Und das sind alles Lügen, des Teufels, die er dir einredet. Und was ist die Wahrheit? Auch das finden wir in der Bibel. Römer 8, die Verse 1, 31 und 33 lesen wir: Wer nun mit Christus verbunden ist, wird von Gott nicht mehr verurteilt. Was kann man noch dazu sagen? Wenn Gott für uns ist, wer kann gegen uns sein? Wer könnte es wagen, die von Gott Auserwählten anzuklagen? Niemand, denn Gott selbst spricht sie von aller Schuld frei. Wenn wir mit Jesus verbunden sind, dann wird nicht mehr verurteilt. Dann werden wir nicht mehr verurteilt. Das sagt Gottes Wort über dich und über mich. Wenn du das Kreuz für dich in Anspruch genommen hast, wenn du sagst: Ja, ich vertraue auf diese Erlösungskraft Gottes, auf das, was Jesus am Kreuz für mich getan hat, dann bist du frei. Und dann wirst du von Gott nicht mehr verurteilt. Du kannst die Anklage rausschmeißen aus deinem Leben. Wer wird's noch wagen, uns anzuklagen? Du? Du selber? Ich? Sicher nicht. Wir? Und übrigens, wem sind wir eigentlich ähnlich, wenn wir andere anklagen? Wer ist der Ankläger? Der Teufel, oder? Also ich möchte nicht dem Teufel ähnlich sein, indem ich andere Menschen anklage. Was ist die Lösung für Anklage und Selbstanklage? Des Kreuzes die Lösung. Etwas Drittes kommt oder kam damals bei den ersten Menschen im Garten Eden ins Leben hinein, und das ist Überheblichkeit. Auch das ist von Anfang an in uns drin. Und damit meine ich, dass wir gerne jemand sein wollen. Wir wollen vor allen Dingen besser sein, ja? Und da geht's immer um Vergleichen. Ich bin besser als du. Ich bin schöner als du. Ich bin stärker als du. Ich bin wichtiger als du. Ich bin was auch immer. Und das ist Arroganz, Überheblichkeit. Und wo kommt's her? Wir lesen es beim Sündenfall. Nach dem Sündenfall passierte Folgendes. 1. Mose 3, Vers 20. Und der Mensch gab seiner Frau den Namen Eva, denn sie wurde die Mutter aller Lebenden. Jetzt denkst du vielleicht: Eva, schöner Name, tolle Bedeutung, Mutter aller Lebenden. Wo ist das Problem? Nun, das Problem ist, dass Adam sich in diesem Moment von seiner Frau abgrenzt. Und er sagt: Du heißt jetzt Eva. Mutter. Das ist jetzt dein Job. Wir zwei, wir sind jetzt nicht mehr eins, sondern ich bin Adam, du bist Eva. Vor dem Sündenfall gab Gott den Menschen auch Namen. Mensch. Übrigens männlich und weiblich. Adam, Adama. Man könnte im Deutschen sagen Mensch und Menschin. Ein bisschen komisch, aber das wäre, wenn man es ganz genau nehmen wollte. Als Adam seine Frau das erste Mal sieht, ist er völlig aus dem Häuschen. Das müsst ihr mal lesen. Der ist total begeistert. Der sagt, hey, du bist Adama, du bist Mensch. Wir sind eins. Nach dem Sündenfall sagt er so, jetzt bist du Mutter. Er steckt seine Frau in eine Schublade. Und bitte versteht mich an dieser Stelle nicht falsch. Mutter sein ist wirklich eine Ehre. Und Mutter sein ist ein Geschenk Gottes. Und natürlich sind Männer und Frauen unterschiedlich, gar keine Frage. Wunderbar, dass es so ist. Aber die Abgrenzung ist das Problem. Ich bin besser, ich bin Mensch, du bist Mutter. Und dieser Vergleich, der ist zerstörerisch. Auch in deiner und meiner Familie. Wir denken, wir sind besser, wir denken, wir sind wichtiger, wir sind schöner als andere. Und das zerstört Beziehungen. Und es zerstört ganze Familien. Und was ist die Lösung? Ich glaube, wir müssen verstehen, dass es unsere höchste Berufung ist, Kind Gottes zu sein. Egal, ob du Mann oder Frau bist, ob du jung bist oder alt, ob du arm bist oder reich, ob du schlau bist oder nicht ganz so schlau, völlig wurscht. Die höchste Berufung, die wir haben, ist, dass wir Kinder Gottes sind. In 1. Johannes 3, Vers 1 lesen wir, seht doch, wie sehr uns der Vater geliebt hat. Seine Liebe ist so groß, dass er uns seine Kinder nennt. Und wir sind es wirklich. Du bist zuallererst und zuallerletzt und alles, was dazwischen ist, bist du Kind Gottes. Das ist deine Bestimmung und das macht uns alle eins. Wir sollen Kinder Gottes sein. Ja, und wer macht uns zu Kindern Gottes? Wir selber? Nein, Jesus macht uns zu seinen Kindern, zu Kindern Gottes. Die Unterschiede, die sonst für uns so wichtig sind, die zählen nicht mehr. In Galater 3, Vers 28 lesen wir, jetzt ist nicht mehr wichtig, ob ihr Juden oder Griechen, Sklaven oder Freie, Männer oder Frauen seid. In Jesus Christus seid ihr alle eins. Du bist Kind Gottes und du gehörst zu Jesus und sein Blut ist für dich geflossen. Das ist das, was Jesus uns anbietet. Und wir werden wieder eins sein. Als Kinder Gottes sind wir eins. Die Abgrenzung und Überheblichkeit, die wird einfach durchgestrichen. Naja gut, aber jetzt habe ich hier diesen ganzen Schlamassel am Hals hängen. Was mache ich denn damit? Wie werde ich denn den Mist wieder los? Ich glaube, je mehr ich verstehe, was das Kreuz für mich bedeutet, umso freier werde ich von diesem ganzen Dreck. Je mehr du verstehst, was das Kreuz für dich bedeutet, umso freier wirst du davon. Und umso freier wird auch deine Familie. Wenn ich das verstehe, dann fange ich langsam an, diese Sachen abzulegen. Und ich gehe zum Kreuz und sage, ich bin einfach viel sündiger, als ich von mir ohnehin schon dachte. Um mich steht's viel schlimmer, als ich dachte. Wie könnte ich da überheblich sein? Das gehört nicht in mein Leben. Überheblichkeit muss weg. Und ich darf das zum Kreuz bringen. Und wenn ich das zum Kreuz bringe, dann will Jesus das wegwaschen. Er will es wegnehmen aus meinem Leben und er möchte es mit seinem Blut einfach abwaschen. Und dieses Blut Jesu, das löst es einfach auf. Ist einfach weg. Genauso ist es mit der Anklage. Auch das nehme ich, bringe es zum Kreuz und lege es ab. Ich kenne mein Leben. Wie könnte ich da jemand anderen anklagen? Es steht mir einfach überhaupt nicht zu. Anklage gehört nicht in mein Leben hinein. Und so nehme ich das. Und auch da bringe ich es zum Kreuz und das Blut Jesu, das wäscht es weg und löst es auf. Und auch Scham nehme ich. Scham hat in meinem Leben nichts mehr zu suchen. Ist nicht nötig. Wir haben vorhin gemerkt, wir sitzen alle im gleichen Boot. Wir haben gemerkt, hey, uns geht's gleich. Wir alle können vor Gott nicht bestehen. Scham ist völlig unbegründet. Und wir dürfen diese Scham zum Kreuz bringen und dürfen das vom Blut Jesu wegwaschen lassen. Und auch Scham löst sich einfach auf. Und übrigens, das Blut Jesu macht es noch besser. Da bleiben nämlich keine Buchstaben in der Suppe hängen. Und wenn das dann so ist, ja, dann ist mein Leben wieder leer und frei. Da ist wieder ein freies Blatt, eine freie Seite. Und ich kann da was Neues draufschreiben lassen von Gott. Gott möchte so gerne diese Begriffe, diese Dinge, Scham, Anklage und Überheblichkeit, das möchte er rausnehmen aus unserem Leben und durch was Neues ersetzen. Wenn wir damit zum Kreuz kommen. Wenn ich das verstehe, dann weiß ich, ich bin frei. Und dann trage ich das eben nicht mehr mit mir herum. Ich brauche es nicht mehr mit mir herumtragen, sondern ich kann aufrecht durch mein Leben gehen. Und ich kann sagen, Jesus, hab Dank für das Kreuz. Immer wieder sehen wir, ja, ich habe ein Problem. Meine Familie hat ein Problem. Aber Jesus, du bist die Lösung. Weil du am Kreuz für mich gestorben bist, sind diese Dinge weg. Und es ist nicht nur Scham und nicht nur Anklage und nicht nur Überheblichkeit. Es gibt noch mehr destruktive Sachen in Familien. All das können wir einfach abgeben. Und wenn jetzt der Ankläger kommt, wenn jetzt der Teufel kommt und sagt, Thomas, du willst hier predigen? Du willst hier was von Familie erzählen? Vergiss es doch. Du willst deiner Familie ein Segen sein? Wie soll das denn gehen? Dann kann ich sagen, hau einfach ab, Teufel. Du hast nichts zu suchen in meinem Leben. Du hast nichts zu suchen in meiner Familie. Und diese Aussagen von dir haben keine Berechtigung in meiner Familie. Gottes Gerechtigkeit, seine Heiligkeit, die ist in mein Leben hineingekommen und sie will in dein Leben hineinkommen. Und das darfst du auch dem Feind sagen, wenn er anfängt, dir irgendwelche falschen Dinge einzuflüstern. Jetzt braucht nicht mehr Scham, nicht mehr Anklage, nicht mehr Überheblichkeit von einer Generation an die nächste weitergegeben werden, sondern jetzt darf Gottes Segen und seine Wahrheit weitergegeben werden. Jetzt darfst du Gottes Liebe und Gnade weitergeben. Du musst nicht mehr anklagen. Du musst dich nicht verstecken.
Und du musst dich auch nicht mehr schämen. Und du musst dich auch nicht über andere erheben. Sondern du kannst demütig sagen, ja, wir sitzen alle im gleichen Boot, aber es gibt eine Lösung. Jesus Christus, der am Kreuz für uns gestorben ist. Ich möchte gerne beten. Vorher noch ein Gedanken, ganz kurz. Leute, wir bringen diese Sachen zum Kreuz und wir dürfen das immer und immer und immer wieder tun. Es ist nicht so, dass wenn du einmal zu Jesus gekommen bist, du anschließend ein perfektes Leben führen müsstest. Das kannst du gar nicht. Sondern du darfst immer und immer wieder mit deinem Versagen, mit deiner Schuld, mit all dem Mist, der in deinem Leben immer wieder noch auftaucht, zu Jesus kommen und es ihm bringen und einen Neuanfang starten. Und das gilt eben auch für Familie. Ich möchte gerne beten. Ich möchte beten, dass ja dieses Gute in unsere Familien hineinkommt. Jesus, wir danken dir. Wir danken dir für deine große Liebe. Herr, wir danken dir dafür, dass wir immer wieder neu zu dir kommen dürfen. Und ich wünsche mir so sehr, dass du uns berührst in diesem Moment und dass wir das nicht einfach an uns vorbeiziehen lassen. Jesus, ich wünsche mir, dass jeder Einzelne von uns mit Scham, mit Anklage, mit Überheblichkeit oder was auch immer zu dir ans Kreuz kommt und dass es dort von deinem Blut weggewaschen wird. Herr, wir bringen dir diese Scham, die vielleicht offen vor uns liegt. Wir bringen dir Selbstanklage, wo wir uns selber Vorwürfe machen. Und wir bringen dir auch, wo wir andere angeklagt haben. Wir bringen dir Situationen und Einstellungen, die uns irgendwie bitter gemacht haben. Wir bringen dir all das, wo wir uns abgrenzen und uns über andere erheben. Herr, wir legen es ans Kreuz und bitten dich um deine Gnade, um deine Vergebung und um einen Neuanfang. Danke, dass sich all das auflöst durch dein Blut. Danke, dass dein Blut geflossen ist und dass deine Liebe stärker ist als alles andere. Danke, dass du mich liebst. Danke, dass du meine Familie liebst. Danke, dass du jeden Einzelnen hier liebst. Dass du jede einzelne Familie liebst und dass du mit deinem Segen, mit deiner Liebe, mit deiner Güte, mit deiner Gnade hineinkommen möchtest in jede einzelne Familie. Danke, danke Jesus, dass dein Blut, danke, dass dein Kreuz stark genug ist. Amen.
Cool, dass du dir unsere Predigt angehört hast. Wir hoffen, sie hat dir geholfen und wir wollen dich ermutigen, auch während der Woche Teil einer Kleingruppe zu werden. Schreib uns einfach eine E-Mail an podcast@czv-kreuzheim.de oder komm einfach am Sonntag in unseren Gottesdienst. Folge uns außerdem auf Facebook oder Instagram für alle weiteren Infos. Wir freuen uns auf dich.